die kann mit einer positiven Einstellung unglaublich viel an Energie freisetzen. Fasten ist, und das ist jetzt einfach sehr breitenwirksam in der medizinischen Wissenschaft belegt und erforscht, Einfachheit bietet den Spielraum und den Platz, wieder wahrzunehmen, was man braucht, meinen Körper bestmöglich monitorisieren. Das kann so viel Stress verursachen.
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt viele Gründe für eine Revitalisierung, Prävention oder Rehabilitation. Unser Körper gibt uns meist, wenn auch nur in Schüben, kleine bis große Signale. Wir müssen nur wissen, sie zu verstehen. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast des Alpha Tower Health Resort. Daniela und Bernhard Sebastian Lürze suchen Antworten auf die Fragen: Was macht ein gesundes Leben aus? Oder was kann ich dafür tun, möglichst lange fit zu bleiben? Und vielleicht lässt sich mit diesem Wissen sogar ein längeres Leben führen.
Heute sprechen wir über die kleinen Schritte mit großer Wirkung. Vom smarten Alltag mit mehr Bewegung und guter Ernährung, über erholsamen Schlaf und Regeneration, bis hin zu mentaler Stärke und gesunden Routinen. Wir suchen nach Antworten, mit welchen sich sogar ein längeres Leben führen lassen können. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge, Dr. Sepp Fegal.
Schön, bei euch zu sein. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, die 104. Folge von Now the Health Podcast mit euch zu bestreiten. Schön, da zu sein.
Danke für deine Zeit. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Du sitzt am schönen Wörthersee. Wir sind, Oberdauern ist noch etwas kühler. Also wir haben aktuell, wo wir jetzt die Folge aufnehmen, knapp Mitte Mai, da ist bei uns, sind noch vereinzelt die Skitouren gehen und wo bei euch schon die Gäste im See baden. Das sollte man auch erwähnen. Du kommst ja vom Wievermeier, bist dort Medical Director und Geschäftsführer, soweit ich noch im Kopf habe.
Genau, wir haben da im Wievermeier Maria Wörth, begrüßen wir einfach die Gäste, die auf der Suche nach Darmgesundheit und Gesundheit generell sind aus der ganzen Welt. Und das ist natürlich schön, wenn man in diesem an diesem schönen Platz in Österreich eine Oase der Gesundheit anbieten können. Genauso wie ihr eine Oase von Recovery und von Wellbeing am schönen Tauern.
Genau, also irgendwo ist der Sinn dahinter sehr ähnlich und dasselbe. Oftmals die Gegebenheiten so unterschiedlich, weil man ja die Region immer mit einbeziehen muss. Jetzt haben wir, bevor wir ins Thema starten, eine Frage. Wie verbringst du deinen freien Tag? Wie kann man sich dich vorstellen? Wo holst du dir die Energie und was machst du, wenn du wirklich einmal frei machst?
Wenn in meinem freien Tag beginne ich damit, dass ich, bevor ich die Augen aufschlage, einmal kurz ins Haus eine her. Das kann mich schon glücklich machen, weil die Menschen, die mich umgeben, sich dann manchmal schon irgendwie identifizieren lassen, manchmal auch gar nicht, dann sind es die Vögel oder die anderen Geräusche, die mir auch Freude machen können. Dann tue ich noch, bevor ich aufstehe, einmal meine Gelenke so durchbewegen. War früher sportlich sehr, sehr ambitioniert unterwegs, hat ein paar Spuren hinterlassen und so durchbewegt ist der erste Schritt aus dem Bett raus einfach ein guter. Und dann mache ich eigentlich gern das, was die anderen besonders freut, mache Frühstück und dann gehe eine Runde spazieren, weil die anderen meistens noch gern länger schlafen und dann gehe ich niemanden auf den Keks mit meiner Ungeduld.
Und, also ein Frühaufsteher.
Ich bin eher ein Frühaufsteher, ja, eigentlich schon, ja. Es ist schön, Zeit für sich zu haben und da gehört doch die Freizeit dazu.
Bestimmt. Absolut. Was bedeutet für dich persönlich ein gesundes Leben und wie hat sich diese Sicht im Laufe der Zeit verändert?
Das ist eine gute Frage und es ist eine, die nicht leicht zu beantworten ist, weil in meinem Herzen schlagen zwei Herzen, einerseits eben der Mann und der Mensch und auf der anderen Seite der Arzt. Als Mann und Mensch, man hat so einiges erlebt, es verschieben sich die Wertigkeiten, gell, mit Kindern, die man kriegt oder mit Ehen oder mit Ventures, die man startet. Es ist auf einmal, was einen leicht durchschnaufen lässt, was einen erlaubt, aufrecht zu stehen und aufrecht zu gehen, das sind einfach Dinge, die zu Gesundheit und zu Wohlbefinden ganz wesentlich dazu können. Aus Sicht des Arztes gibt's wieder andere Wertigkeiten. Da würde ich sagen, vor allem die mentale Gesundheit. Also, dass ich Herr meiner Sinne bin, dass ich mich auch emotional wiedererkenne. Das ist eine Gnade, wenn einem das gegeben ist. Es ist eine wirkliche Herausforderung, wenn einem das genommen wird. Dafür ist man manchmal auch nicht selber schuld, wenn einen eine Depression packt oder die Ängste. Aber man kann viel machen, man kann viel erreichen und man kann auch, und das wird ein bisschen Teil unseres Gesprächs heute sein, versuchen, sich wieder da am eigenen Schopf, nicht unbedingt mit großer Konsequenz, aber mit liebevoller Zuwendung, da wieder in die Spur bringen. Also ich würde mal sagen, wenn das Körper sich bewegen kann, ohne dass man sich fühlt wie ein Opfer, das ist das eine. Und zweitens, wenn man klaren Geistes ist, so dass man auch dem Gesprächen zu Hause gern noch folgt und nicht die ganze Energie schon in der Arbeit verschwendet hat oder aufgewendet hat, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man gesund ist, in meiner Wahrnehmung.
Da sieht man, wie physisch und psychisch zusammenhängt, komplett. Ne? Also das eine geht ohne dem anderen nicht. Ich finde es aber auch oftmals, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich finde es total schwer und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht, das nach Hause kommen, weil du gerade gesagt hast, wenn man nach Hause kommt, den Gesprächen noch folgen kann. Man nimmt ja die Arbeit im Kopf oftmals mit nach Hause. Das ist ja wirklich ein Problem, das man schwer hinbekommt. Also mal besser, mal schlechter, aber wie machst denn du das?
Ich kann da nur einen Vorschlag machen. Ich habe leider nicht die goldene Lösung für alles. Ich merke, dass ich tue gern arbeiten, ich mache meinen Job gern, ich tue mich gern beneidig, was andere Menschen betrifft. Und dann passiert es mir oft, dass ich nach Hause komme und die Neugierde ist auf einmal komplett versiegt. Und ob mir dann jetzt meine Tochter was erzählen will oder meine Frau was erzählen will, dann denke ich mir, fass es zusammen, ja, kurz, ja, wo ist da ChatGPT? Zusammenfassen auf Dinge, auf den Kern, dann gebe ich da mal ein. Da hilft es mir enorm, auch da wieder, ich gehe heim, sag Hallo, frage, ob irgendwas los ist und dann gehe ich nochmal kurz, Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde spazieren. Spazieren in einer Intensität, die ich schaue, dass ich dabei den Mund geschlossen halte. Ich nehme auch kein Handy mit. Also Handy ist schon eingesteckt, weil man ist ja in Bereitschaft etc. Aber ich schaue einfach, dass ich mich nicht ablenke, sondern einfach nur in dem, was halt jetzt gerade die mehr oder weniger aufregende Umgebung hergibt. Und nach dieser gleichförmigen Bewegung habe ich gesehen, erstens stürze ich mich nicht sofort auf den Kühlschrank, wenn ich heimkomme. Und zweitens ist die meine Stressresilienz und auch meine Bereitschaft, dem anderen zuzuhören und vor allem meiner Familie zuzuhören, deutlich größer. Gelingt es mir immer? Nein. Aber es hilft mir, ja. Und es erinnert mich auch wieder ein bisschen daran, dass ich vielleicht manchmal im Alltag ein bisschen zu viel Energie aufwende für die Dinge, die man den anderen gibt, als wie für die Dinge und für die Mitmenschen, die eigentlich das ausmachen, was ich, wenn ich dann mit 90 oder 100 oder 120 eins da niederliegen werde, ich denke, denen hätte ich gern mehr Aufmerksamkeit geschickt.
Ja, das ist schon ein guter Gedanke. Es ist halt in fordernden Zeiten wie diesen, wobei ich nicht sagen würde, dass früher nicht schwer war, in keinesfalls, aber die Zeiten sind doch, glaube ich, für die meisten Menschen sehr herausfordernd, dass man dort diese Klarheit wieder kriegt, wie du jetzt gerade so schön beschrieben hast, die Dinge aufs Wesentliche und so weiter, also dieses Sortieren im Geiste oder im Kopf, das ist schon nahezu eine tägliche Übung, würde ich sagen. Also das ist
schon. Ja. Und ich glaube aber schon, dass jeder da sein Ding auszufinden muss, wie du spazieren gehst. Wir haben einen Hund, der kehrt dann auch immer wieder raus. Und das ist das, wenn man jetzt mal im Winter denkt, um 6 Leute weg, denke ich, und schon wieder muss der Hund jetzt aussehen. Aber es ist dann echt, wenn du ausgehst und du warst an der frischen Luft, der Tag startet ganz anders.
Es sind so Aktionen, die sind ein bisschen unterm Hirn aussehen, würde man sagen. Das ist ein bisschen wie beim Skitouren gehen. Beim Skitouren gehen freut es mich auch nicht früh aufstehen, das ist eigentlich öd. Aber dieses Verlorengehen in dieser körperlichen Aktivität, nicht sich aufreiben in einer körperlichen Aktivität, sondern einfach so aufgehen in einer, nicht mit großer Freude, nicht einmal mit großer Emotion, sondern es ist einfach dieses Der Körper gibt da bei jedem dieser einfachen Schritte ein positives Feedback. Wir sind evolutionär so designed, dass uns das genau dafür herkriegt. Und damit wächst einfach so viel Zuversicht, dass du intakt bist und das eben, das Körperfeedback ist so gut, dass auch der Geist wieder so sich denkt, okay, wenn da physisch so weit einmal alles okay ist, dann brauche ich mir jetzt geistig noch nicht aufreiben, geschweige denn auf etwas stürzen.
Stimmt. Damit wir ein bisschen tief zum Thema kommen, aus deiner Sicht, welche der drei Gewohnheiten haben deiner Meinung nach den größten Einfluss auf die körperliche und mentale Gesundheit? Positiv sowie negativ.
Also, ich bin ein Österreicher, ich muss sofort zum Jammern anfangen.
Nicht nur österreichisches Problem.
Aber auch. Okay. Also, wenn es um die drei Gewohnheiten oder die drei Einflüsse geht, die an den größten und aus meiner Sicht nicht immer positivsten Einfluss haben oder das größte Risiko beinhalten, dann gehört das sicher dazu, das Handy. Oder einfach der Zugang zu Informationen und das ist Einprasseln von Informationen. Das zweite ist das, die Art und Weise, wie ich esse. Das, was ich esse, kann ich oft nicht beeinflussen, aber das, wie ich esse, da liegt viel drinnen. Wenn ich mein Essen inhaliere, dann habe ich eine Chance verpasst, was Schönes zu erleben, Vorsorge zu leisten, zu prüfen, ob das tatsächlich eine gute Idee oder notwendig ist und bin nachher nur noch Passagier von einem Prozess, der nie mehr so vollständig und leicht vonstatten gehen kann, wie er könnte, eben der Verdauung. Und der dritte Aspekt ist sicher der Schlaf. Da wären wir wieder nochmal bei der Telekommunikation. Die besten Gewohnheiten oder die besten, den größten Einfluss, den positivsten Einfluss, den man praktisch für sich nutzen könnte, ist, jetzt wäre ich wieder beim Essen, das, wie ich esse, lasse ich mir Zeit, höre ich dran. Dann komme ich eigentlich schon zum nächsten Punkt, der Attitude. Attitude, Einstellung. Egal was es ist, ob es eine Herausforderung ist oder einfach nur das Leben per se oder auch eine Freizeit. Ich kann mit einer positiven Einstellung unglaublich viel an Energie freisetzen. Das ist, wenn ich an ein Problem herangehe und man denkt, das ist jetzt nicht das Problem, es ist eine Herausforderung, aber so ein bisschen auf Abstand gehalten, da finde ich einen Weg, dann ist es dieser Weg der kleinen Schritte, der sich mir auf einmal offenbart und den kann ich gehen. Damit muss ich nicht verzweifeln. Dann sind auch die kleinen Schritte großartig. Es ist wie mit einem Kind, das erst einmal einen Klettersteig gehen. Am Anfang denkt sie, um Gottes Willen, wie soll denn das gehen? Wenn man sagt, schau, Fuß dahin und dann schau mal dorthin. Stell dir vor, es wäre eine Leiter, dann geht es auf einmal schwuppsdiwupps und man ist oben und es war auf einmal nicht so dramatisch. Ja, und im Schlaf. Schlaf ist halt die ultimative Möglichkeit, Energie zu sparen. Und dort, wo uns das Handy oder die Telekommunikation das raubt, ist das ein Ort, wo ich so gut reparieren, wachsen, aber auch fruchtbar sein kann, wie sonst zu keinem Zeitpunkt des Tages oder dieser 24 Stunden. Und es sind halt 24 Stunden, es ist nicht mehr.
Also ich merke, dass natürlich jetzt der gesamte Trend zu Longevity, gesunden Leben, Health, kommt, ja wie ist ein richtiger Boom, der da kommt. Wie es halt oftmals so ist, kommt mit so einem Boom eine Riesenindustrie daher, weil man natürlich ja auch Geld verdienen will. Und was wir schon merken, durch unsere ganzen über 100 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, es geht oftmals nicht um diesen Riesenwurf, um diese Hightech-Geräte und so weiter, wenn ich von Gesundheitsprävention spreche. Ich spreche jetzt nicht nur, wenn man schon krank ist, sondern wenn man einfach präventiv tun möchte. Dann geht es meistens um die Faktoren Ernährung, Bewegung und Schlaf und Regeneration.
Ja. Und das aber so simpel wie möglich. Also das ist halt für mich auch wichtig. Also alles so einfach wie möglich und ohne großen Trara herum, weil das überfordert mich dann wieder komplett. Ja. Also da bin ich wirklich auch nicht mehr, wenn man denkt, Wahnsinn, wie machen das oft andere? Ich brauche die Einfachheit.
Ich meine, eine Sache, die da ein bisschen abgeht, ist noch die Liebe. Und ob das jetzt jemand findet in der Spiritualität Soziale. Und in dem Glauben oder im Sozialen oder in der Partnerschaft oder einfach nur in der Liebe zum Leben und zum Universum. Das ist eben das, was ich ja gemeint habe, ein bisschen zu dieser Attitude. Da ist, fühle ich mich an der richtigen Stelle, was auch wieder Gnade ist. Manchmal muss man sich einreden, aber das setzt schon mal ein paar Energien frei. Ja, da bin ich bei euch.
Ja.
Ich finde das auch wunderbar mit der Natur. Also das ist einfach Sport in der Natur zu machen, das hat schon etwas sehr Magisches. Egal, ob es der See ist, das Meer ist, die Berge sind. Also das ist wirklich was Wunderbares. Und da leben wir ja zum Glück in einem sehr gelobten Land. Jetzt vielleicht fangen wir nochmal vorne an, Ernährung, weil du das auch als Erster genannt hast. Was ist für dich gesunde Ernährung?
Also was gesunde wären da Ernährung?
So die wichtigsten Aspekte?
Ernährung ist dieses Zusammenspiel an Verdauungskraft und Lebensmittel. Verdauungskraft ist manchmal unfair verteilt, aber auch maximal beeinflussbar und etwas, was sich laufend verändert. Also ihr kennt das sicher von euch selber. Das ist zum Beispiel der Aperol-Spritz, den man trinkt hat im Urlaub, ja, den vertragt man meistens wesentlich besser als den Aperol-Spritz, den man am Ende eines langen Tags sich nur einpfeift und nachher merkt, ja, das Schlafen klappt nicht mehr so gut, eigentlich hätte ich den gar nicht austrinken sollen und hin und hin. Genauso ist es auch, wenn man sich Geschwister anschaut, der eine schaut links, der andere rechts, der eine kann wunderbar mit Blätterteig umgehen, ja, und hat damit überhaupt kein Problem und der andere, der braucht nur ein bisschen die Topfengulatsche oder auch das Teilchen anschauen und kriegt schon Blähungen davon oder Durchfall. Wir sind ganz unterschiedlich in unserer Verdauungskraft, aber wir können es gleichzeitig das Beste draus machen, indem wir ein bisschen so auf unser instinktives Gefühl hören, dass wir alles, was gut riecht, was dann auch im nächsten Schritt geprüft gut schmeckt. Das geht einfach mit einem kleinen Bissen, den man gut kaut, wunderbar. Und das ist das Essentielle, was, wenn ich es konsumiert habe, mich auch noch gut fühlen lässt. Das ist etwas, was mich gut genährt hat. Und wenn ich dann vielleicht auch noch eine gute Verdauung nachher habe, dann weiß ich, okay, ich war nicht nur in der Lage, es aufzunehmen, zu konvertieren, zu resorbieren, zu metabolisieren, sondern auch noch auszuscheiden. Und damit habe ich diesen Kreislauf geschlossen. Und das, was dabei rauskommen soll, ist eben Energie, Nährstoff, Lebensenergie, Freude, eben Gesundheit im weitesten Sinne. Und manche beschließen halt, okay, ich wende mich da, was das Essen betrifft, dem Veganen zu oder dem Vegetarischen zu oder ich bin voll Paleo unterwegs. Nochmal, wenn es deine Funktionalität fördert und dein Wohlbefinden stärkt in der Art und Weise, wie du es machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du einfach nur blind folgst oder einem Trend folgst, laufst du halt immer Gefahr, dass du zwar im Kopf der Meinung bist, das Richtige zu tun, der restliche Körper aber leidet. Und das kann man bei so Dingen wie am Spaziergang oder was ich auch sonst ganz gerne empfehle, einfach das Stiegenhaus. Wenn ich nach einer Mahlzeit, die ich konsumiert habe, genauso leicht die Stiegen steigen kann wie vorher, dann habe ich mich weder überfressen oder überessen, noch jetzt was konsumiert, was mir einfach umhaut. Wenn ich mich nach dem Essen fühle wie narkoleptisch, also wie schlafkrank, dann war es entweder der falsche Zeitpunkt, das falsche Ding oder einfach die falsche Menge. Ja. Und so kann man für sich ganz gut, und egal ob das jetzt mit dem Ceviche in Chile ist, den Kasnocken am Tauern, oder zum Beispiel in Thailand mit einer schönen Suppe, einer reichhaltigen, kann man gut austesten, tut man das gut.
Findest du, dass es wichtig ist, dass man in seinem Alltag Routinen hat und immer zu den ähnlichen Zeiten isst?
Ja, es hilft ein bisschen Energie zu sparen. Wenn ich etwas entdeckt habe, was mich nährt, ja, und was mir wenig Kraft kostet, um mich zu nähren, dann habe ich damit maximalen Benefit eigentlich. Und wenn meine Routine dann das enthält, dann ist ganz gut. Trotzdem ist es ganz gut und wichtig, auch diese Routinen manchmal entweder zu hinterfragen oder sich manchmal auch an was anderem zu reiben. Weil es könnte ja sein, dass hinter dem nächsten Busch oder hinter der nächsten kulinarischen Wendung etwas liegt, was noch besser funktioniert. Ja. Und dafür ist es ja gut und schön, heutzutage, dass man sich entweder inspirieren lässt oder dass man mal in ein schönes Hotel geht zum Beispiel, einmal was anderes ausprobiert, dass man es immer zu Hause hat. Oder wie es unsere Gäste erleben, wir versuchen hier Speisen anzubieten, die individualisiert sind, die aber mit ganz einfachen Zutaten zubereitet werden. Auch mit Zutaten zum Beispiel, die jemand sonst normalerweise nicht am Schirm hat. Also zum Beispiel, viele Menschen glauben, wenn man empfiehlt, auf einmal glutenfrei zu sein, dass damit der Genuss aufhört, das kann man wunderbar erlebbar machen, dass genau das nicht der Fall ist, indem man es ihnen einmal anbietet und aufzeigt. So wie es ihr auch macht.
Genau, also unser Küchenchef hat am Abend teilweise ein Brot gemacht, das war nur eine Zusammensetzung aus Mehl und keinem industriellen Mehl und Wasser und ja, also sehr einfach gemacht, ein bisschen Salz und wirklich, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, mit wenig Komponenten und das war echt toll und das ist so gut gegangen, die Leute haben es wahnsinnig gut gemacht.
Und man kann dann auch beobachten, dass wenn man zum Beispiel einen Erdäpfel mit einem Butter und ein bisschen am Salz oder mit ein paar frischen Kräutern, das kann eine kulinarisch sehr interessante Reise sein und es führt dann auch relativ schnell aufgrund seiner Einfachkeit an einen Punkt, wo man sagt, so und jetzt passt's. Jetzt ist dieses Bedürfnis noch weiterzugehen, ja, weil da könnte ja noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter Gang sein und da könnte ja nochmal, wie gesagt, hinter der nächsten kulinarischen Wendung noch die bessere Lösung bieten. Das erspare ich mir dann. Und Routinen sollten etwas sein oder der Alltag sollte etwas sein, was mir möglichst wenig Kraft kostet, sondern eigentlich mehr Kraft zur Verfügung stellt.
Und ich glaube, es ist ja total wichtig, oder? Total, aber sehr wichtig, dass man langsam ist, oder? Und nicht zu schnell das Ganze. Also ich bin ja eher da ein bisschen die schnelle Esserin, das, was man oft gar nicht so gut tut, bald dann merkt. Mein Sohn hingegen, der isst oft so langsam, dass ich mir denke, ich muss ihm wirklich nachhelfen, gell? Und dann schaut er mich oft an und sagt, Mama, es ist besser, man dort langsam essen. Dann denke ich mir, ja, aber kannst du heute bitte weiter tun? Also das, aber er hat recht, gell?
Werbung. Unsere alpine Lage auf 1700 Metern erfüllt ideale Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit, die Stärkung der psychischen und physischen Vitalität sowie die Genesung im Sinne der Präventivmedizin. In Zusammenarbeit mit Expertinnen entwickeln wir seit nunmehr 10 Jahren unser Gesundheitskonzept, welches den Wert der Umgebung und die Wirkung der Natur in ihre Vorbeugungs- und Heilmaßnahmen einbeziehen. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich die Lage positiv auf den Körper aus und eine ganzheitliche Regeneration stellt sich ein. Stille als neuer Luxus. Bei uns im Alpha Tauern Health Resort in Österreich. Werbung Ende.
Das ist, wenn man sich es ein bisschen vorstellt, eben wie jede Mahlzeit könnte sein, wie ein Rendezvous mit einem potenziellen Partner fürs Leben. Ja. Du warst, schau. Das ist genauso bei der Malerkopftorten, denkt man sich jetzt auch, die easy, aber die bleibt man jetzt doch eine Zeit lang erhalten. Das heißt, wenn ich schon konsumiere, dann bitte einfach mit, möchte ich das maximal an Freude auch daraus haben. Und das geht einfach mit mehr Aufmerksamkeit beim Essen, beim Tun. Oder wenn man sagt, zum Beispiel bei Malerkopftortenstickel, das kann man mit 4-mal Gabel einhieven, kann man das konsumieren und weginhalieren. Kann man aber auch so essen, vielleicht wie dein Sohn, dass man sagt, okay, man macht da 30 Bissen draus oder sogar 40 Bissen draus, so dass alle anderen einen nervösen Haarausfall kriegen. Aber er wird nicht im Bett liegen und sich nachher denken, oh, das hat so, ich habe Bauchweh. Das wird nicht passieren.
Das bist du ja der Darmflüsterer, wie wir schon im Titel haben. Was hältst du von Intervallfasten? Da gibt's ja die verschiedensten Ideen oft und so weiter. Intervallfasten einmal pro Woche habe ich letztens gehört, reicht schon einmal so ungefähr, dass man abends nichts isst und dann aufs Frühstück verzichtet und Mittag wieder beginnt. Was hältst du grundsätzlich von diesen Empfehlungen?
Also ich bin ja nicht nur Allgemeinmediziner, sondern ich habe auch die Ausbildung gemacht nach Diagnostik und Therapie nach FX Meyer, österreichischen Arzt und damit eben auch wieder so ein Kulturgut, das eigentlich was sehr Wertvolles zu bieten hat mit dieser feinsinnigen Diagnostik und einfach der sehr lebensnahen und auch kulturell sehr nahen Therapieform. In der Meierei versteht man, dass der Darm so die Wurzel der Gesundheit oder auch des Übels im Menschen ist, je nachdem, wie es ihm geht. Das bedeutet, Fasten ist, und das ist jetzt einfach sehr breitenwirksam in der medizinischen Wissenschaft belegt und erforscht, etwas, was sehr positiv ist. Sagen wir es einmal so. Was den Stoffwechsel betrifft, was den Hormonhaushalt betrifft, was die Darmgesundheit betrifft, was die zelluläre oder mitochondriale Performance betrifft, das sind diese Zellkraftwerke. Warum ist das so? Fasten ist nichts anderes als Pause machen. Und was mache ich in der Pause? Ich ordne. Ich tue auch einmal, verschaffe mir einen Überblick. Was ist denn jetzt gerade wichtig? Was ist es nicht? Ja. Ich beginne Dinge, die nicht wichtig sind oder sogar Hemmnisse sind in dieser Pause, kann ich die angreifen und neu orientieren, ordnen, vielleicht auch recyceln, wenn es notwendig ist. Und genau das passiert beim Fasten. Ob dieses Fasten jetzt ein Intervallfasten ist oder ein Fasten über mehrere Tage hinweg, oder es gibt auch beim Intervallfasten etwas, wo man sagt, okay, 2 Tage zum Beispiel komplett fasten. Jedes Mal, wenn ich mir diesen Austausch mit der Umwelt in Form von Nahrungszufuhr erspare, führt es dazu, dass mein Darm einmal eine Zeit lang sich nur mit dem herumschlagen muss, was eh schon da ist, und meine Zellen sich umschauen müssen, okay, wo ziehe ich denn jetzt mehr Energie her? Oder wie kann ich jetzt endlich meine Kanäle durchputzen? Also diese vermeintliche Hauptzweck eines Fastens ist Gewichtsreduktion, ist ein Irrtum und ein Irrglaube. Und das wird eben, das ist eine wunderbare Studie an der Charité in Berlin jetzt gerade abgeschlossen worden. Oder wir kennen das auch von den onkologisch therapierten Patienten, also die Chemotherapie machen. Das ist ein Aufräumen, das dazu führt, dass du eine bessere Leistung bringen kannst als wie vorher. Dass du besser verstoffwechseln kannst als wie vorher. Und wenn du nachher was Neues aufgreifst, du einfach beide Hände frei hast, ja, ohne dass du die nur mit deinem Bocken und mit deiner Bürde herumschlagen musst, die du dir über entweder Tage, Monate oder auch Jahre angegessen oder angelebt hast.
Und wenn man jetzt sagt, ich möchte das einfach ein bisschen in meinen Wochenrhythmus einbauen, Intervallfasten, von wie viel Stunden spricht man da?
Perfekt ist, also man sagt normalerweise, es sollten mehr als 12 Stunden sein, wo keine Nahrung zugenommen wird. Gut, leicht durchzuführen, indem ihr einfach schaut, dass ich früh genug schlafen gehe und vielleicht auch vor dem Schlafen gehen nicht mir nochmal schnell eine Mahlzeit zuführen. Zweite Möglichkeit ist, und das empfehle ich den Gästen eigentlich sehr gern, weil das gut funktioniert, es gibt in der Woche eigentlich immer, egal ob man zu Hause ist oder in der Firma oder im Unternehmen, gibt es Tage, die richtig Rock'n'Roll sind, also echte Hardcore-Tage. Hardcore-Tage sind perfekte Fast-Tage. Und am Hardcore-Tag sich das Essen zu ersparen, bedeutet, dass ich 2 oder 3 halbe Stunden mehr Zeit habe. 2 oder 3 halbe Stunden, die ich nicht versuchen muss, das, was ich eh machen muss und das, was ich eigentlich machen möchte, das Nähren, unter einen Hut zu bringen. Auf einmal habe ich, wenn ich mir die beschlossen habe, ich gehe jetzt da ins Fasten und ich richte mir das vielleicht her, indem ich, oder bereite mir das vor, indem ich mir Gemüsebrühe herrichte. Ja, das ist jetzt nicht 0 Kalorien, aber es ist gerade so, dass ich es fast nicht verdauen muss und es mir trotzdem mit Elektrolyten versorgt und mit so einem Mindestgehalt an Kohlenhydraten oder Mineralstoffen versorgt. Das ist etwas, was mich wunderbar nährt. Und ich gehe zwar am Abend vielleicht ins Bett und denke mir, ja, ich hätte mir halt so viel verdient, so hart, wie ich gearbeitet habe. Lassen Sie sich überraschen. Am nächsten Tag in der Früh, Sie wachen auf, nicht mit einem Bärenhunger. Sie freuen sich vielleicht mit großer Wahrscheinlichkeit aufs Frühstück, aber Sie wachen besser auf, mit mehr Energie. Das ist wieder eines dieser Dinge, die muss man mal erleben, damit man es glauben kann. Ja, wenn ich versuche, dass am Ende von so einem Tag, nach einem richtig harten Tag, ich dann auch noch ins Fitnesscenter gehen kann oder jetzt die schnellste Runde meines Lebens im Wald laufen kann, das wird nichts. Das würde ich von meinen Kindern nicht erwarten. Das erwartet man nur von sich selber und das ist eine Selbstsabotage. Deswegen, wenn man sich da nicht spürt, kann man auch wieder auch sagen, bevor ich mich jetzt fordere, tue ich mich einmal entlasten und das könnte wieder dieser Spaziergang sein. Und dann schaue ich, ob ich wirklich einen Hunger habe, ja, weil das spürt man auf einmal, oder ob ich eigentlich nur miert bin. Ja, ob ich mir lieb wäre, dass mir jetzt jemand was Warmes auf dem Bauch liegt, wie eine Wärmeflasche, oder mir einfach nur mal halt. oder sagt so, jetzt ist genug, oder ob ich wirklich vielleicht nur ein Frankfurter Würstel brauche, damit ich in den Abend hineingehen kann. Und damit hat man gleich einmal, so zumindest einmal diese 14 Stunden aufgemacht. Vielleicht sind es dann auch, werden daraus 32 Stunden. Da darf man sich überraschen lassen. Aber es darf nie, braucht nie ein Muss sein. Mhm. Konnte ich damit eure Frage ein bisschen beantworten?
Ja, ja, absolut. Weil ich habe nämlich überlegt, weil natürlich, es hat jeder ein bisschen einen anderen Rhythmus und es gibt ja auch viele, die wirklich schon in der Früh raus müssen und dann oder abends länger arbeiten müssen und jeder muss sich ja den Tag irgendwie einteilen, ne? Und Sport soll ich auch noch machen und ins Fitnessstudio soll ich auch noch gehen und am Mittwochabend ist der Yogakurs und dann ist das, also das ist ja ein gewaltiger gesellschaftlicher Stress, den man da oft hat. Und Kinder gibt es vielleicht noch und die brauchen auch was und jetzt nicht negativ, aber das ist, und das muss man dann irgendwie, darum habe ich die Frage so gestellt, wie kann man das in seinen Wochenrhythmus implementieren, dass man trotzdem sich dann noch was Gutes tut.
Ich habe auch für Menschen, die mir erzählen, sie haben unglaubliche Angst, dass sie in einen Unterzucker wandern. Ja? Ich meine, heutzutage ist es kein Problem. Man kann sich so einen Langzeit-Blutzucker-Sensor, kann man sich einfach draufpicken und sich das einfach mal anschauen. Oder man redet einmal mit seinem Arzt oder seiner Ärztin und sagt, ach, ich lade mal meine Ängste ab. Oder man konsultiert, wenn man das möchte, einen Meierarzt. Findet man die Adressen auf der Homepage. Einfach damit man mal sagt, wie kann ich denn so ein Intervallfasten für mich persönlich in meiner Situation, ob ich Medikamente nehme oder nicht, bestmöglich angehen, dass es mir gut tut. Ich meine, wenn man Kinder hat, ist es eh so am Abend, wenn man sie dann sieht und alle zusammenkommen, stell dir mal vor, wie viele Fragen du stellen könntest, wenn du das Essen in dem Moment ersparst. Du könntest ihnen erstens alles erzählen und sie müssen dann mal zuhören, weil sie ja eh selber beim Essen sind. Und zweitens, du kannst dich da ausbreiten, ohne mit der Speckjausen zu hadern oder mit der Suppe oder dem Salat oder was auch.
Wenn man jetzt dann sagt, jetzt haben wir ja das Frühjahr und viele machen gerade den Frühjahrsputz zu Hause. Wenn man jetzt vom Frühjahrsputz bei sich selber spricht, dann ist ja irgendwo hat man das nur so im Kopf. Man sollte einmal im Jahr Darmreinigung in Erwägung ziehen. Mit dem persönlich hadert ich echt etwas. Wie stehst du dazu? Gibt es da schon Alternativformen zu einer Darmreinigung?
Also wir kennen es ganz einfach.
Oder ist das gar nicht mehr so wichtig?
Mhm. Du könntest dir ganz einfach nur mal eine Selbstbeobachtung machen. Ja? Ich habe gerade gehört, dass die Daniela einen Hund hat. Ja? Und wir wissen, wie das mit Haustieren ist, wenn die Losung oder die Kotung eines Haustiers beschäftigt durchaus den Besitzer. Wenn der einen Durchfall hat, dann wird man nervös. Okay. So. Und jetzt umgelegt auf deinen eigenen Stuhlgang und deine Verdauungsexkremente. Wenn die so intensiv riechen oder so klebrig sind, dass du es nicht mehr gescheit los wirst, mit einmal abwischen zum Beispiel, oder so riechen, dass jeder, der nachher auf die Toilette kommt, sagt, oh, bitte mach das Fenster auf, oder warum haben wir kein Fenster oder verwendet. Das sind alles Hinweise darauf, dass eben dein Verdauungstrakt offensichtlich etwas überfordert war. Und wenn er das ist, dann macht es durchaus Sinn, dass du es immer mal leicht machst. Und die einfachste Form einer Darmreinigung könnte die sein, dass du einmal eine gewisse Form des Fastens einhaltest. Im Fasten wird die Darmperistaltik angeregt. Noch besser wird es angeregt, wenn du sagst, ich traue mich jetzt vielleicht noch nicht fasten, aber ich fange einfach an, gut zu kauen. Durch Kauen wird die ist noch prokinetischer, das ist schon mal ganz gut. Und wenn du, bevor du gekaut hast, vielleicht ein großes Glas lauwarmes Wasser trinkst, so richtig, so Kriegel. Und das vielleicht gleich am Anfang des Tages und dann gehst du eine kleine Runde spazieren und erst dann tust was essen, dann wirst du sehen, dass sich dadurch schon ganz so eine fast natürliche Darmreinigung einstellt. Mhm. Die Darmreinigung, wie wir es in der Meiermedizin machen, würde ich dringend empfehlen, dass man sie da einfach vorab einmal bespricht mit einer Expertin oder mit einem Experten, dass man sie einfach austauscht. Weißt? Weil so unterschiedlich wie unsere Stuhlgänge sind, sind auch unsere Bedürfnisse. Und das, was bei der Nachbarin gut funktioniert oder beim Nachbarn oder beim Bruder, ist nicht zwangsläufig, oder bei der Schwester in dem Fall, ist nicht zwangsläufig das, was bei mir gut funktioniert.
Alles individuell. Ja?
Und deswegen ist man kein schlechter Mensch oder krank.
Ich habe sowas echt noch nicht gemacht. Also Darmreinigung,
vielleicht,
ich habe dass eine, immer vor, ich habe kein Problem damit.
Ja, dass er eine kleine Lanze brecht dafür. Es gibt so, es gibt etwas, das ist die Bristol Stool Chart. Also, die Bristol nach dem englischen Ort, Defikations- oder Kottafel. Da kann man eben erkennen, wie Stühle unterschiedlich ausschauen und was sie bedeuten. Das ist das eine, da kann man sie einmal wiederfinden. Zweitens ist, man kann sie aber mal ein bisschen beobachten, wie gesagt, oder den Partner fragen, du, wenn ich auf der Toilette war, hast du das Gefühl, da ist jetzt gerade ein totes Tier verendet oder rechts nach Kompost oder nach gar nichts, ja? Versuchst du diesem Kontakt aus dem Weg zu gehen oder nicht? Ist ja auch schon mal ganz interessant. Und du wirst, wie gesagt, von dir selber wird man das normalerweise nicht merken. Also Mundgeruch fällt am Server normalerweise nicht gut auf. Aber wenn man jemanden hat, der einen lieb hat, der bringt dann da auf den letzten Stand manchmal. Und der dritte Aspekt ist, eine salinische Reinigung führt man ja so durch, dass das Produkt der Entleerung, du dich nachher nicht auf der Toilette wie ein Opfer fühlst, sondern entspannt, leicht und zufrieden. Anders als wie jetzt beim Durchfall, wo du auf die Toilette gehst und du bist nachher eigentlich noch schwächer oder noch lätscherter unterwegs als wie vorher. Ja? Also da ist vieles auch wieder, was man mal erleben darf, bevor man es glauben kann. Und damit man was Gutes erlebt, oder ist es ganz gut, wenn man sich austauscht mit jemandem, der oft damit arbeitet. Aber
das sind schon mal echt wichtige Punkte, wo man selbst einmal in erster Linie viele Dinge schon abchecken kann für sich selber, weil wirklich, man denkt sich oft, oder egal ob es jetzt Social Media oder sonst was ist, aha, der hat eine Darmreinigung gemacht, der hat das gemacht, der ist auf Detox-Woche, der macht das, ich tue ja gar nichts. Und so hat man mal ein paar Indizien und Anhaltspunkte, wo man sagt, okay, ich muss ja nicht auch gleich das alles machen, sondern ich schaue mal, wie es wirklich ist.
Ja, da kann man sich hin orientieren. Ich meine, ihr habt ja einen öffentlichen Betrieb, ihr habt wunderbare Sanitäranlagen, aber jeder kennt es, dass man in eine Sanitäranlage reingeht und sie denkt, um Gottes Willen, ja, was ist denn da jetzt vorher passiert? Und wenn man jetzt überlegt, dieser Mensch wäre jemand, den man gern hat, dann wäre das ein Mensch, den man empfiehlt, hey, bitte schau doch einmal ein bisschen auf deinen Bauch. Okay. Und das Einfachste wäre, dass man wieder sagt, dann gehen wir zuerst ins Fasten, schauen wir mal Wasser, gutes Kauen, beobachten wir mal, was passiert. Das geht automatisch mit dem Kauen.
Bewegung und Schlaf gehören ja, wie wir jetzt wissen, zu einem gesunden Leben dazu. Wie viel Bewegung sollte aus deiner Sicht Minimum in einer Woche erfolgen oder vielleicht pro Tag sogar? Wie?
Also da orientieren.
Mal pro Tag, weil eine Woche ist so lang, das überfordert mich dann wieder.
Pro Tag.
Ja, das ist also so viel Bewegung, wie dich glücklich macht. Wenn du dich glücklich fühlst schon, ja, und du machst einen Spaziergang und du fühlst dich nachher glücklicher, dann hast du offensichtlich ein Bewegungsdefizit. Wenn du nach dem Spaziergang genauso glücklich fühlst wie vorher, dann dürfte es wahrscheinlich ganz gut gepasst haben. Das darf man so nach 10 bis 15 Minuten Bewegung, darf man das einmal reevaluieren. Wie geht's mir denn jetzt? Davor ist es schwieriger, 15 Minuten soll es dauern und bestens in diesen 15 Minuten den Mund geschlossen halten. Also keep your mouth shut, head up and walk. Und gib dem Ganzen einmal 15 Minuten Zeit. Es ist nämlich auch einfach sehr, also Bewegung ist nämlich auch wieder bei jemandem, der sich verletzt hat oder der nicht gescheit atmen kann oder so, kann Bewegung in eine richtige Sackgasse führen. Einfach nur, weil er sich bemüht. Wir machen ganz viel Leistungsdiagnostik und ich habe viele Menschen, die, wenn ich sie frage, im Rahmen des Erstgesprächs, wie geht's Ihnen mit Essen, mit der Bewegung? Sagen Sie, okay, das Essen, Sie essen sehr bewusst und nur das Perfekte. Und zweitens bei Bewegung, jeden Tag, ja, und mit Trainer und hin und her. Und die dritte Frage ist dann bei mir, und warum sind Sie da? Und dann hört man auf einmal etwas, was sich durch, offensichtlich ist die gewählte Strategie bis jetzt noch nicht so erfolgreich gewesen. Und da ist es ganz gut, wenn man das vielleicht nochmal von neuem aufsetzt und sagt, wie gesagt, Essen bedeutet nicht so sehr das Nahrungsmittel, sondern das, wie du das verdauen kannst. Und da kann man aktiv was machen. Ab dem Schlucken bist du Passagier, aber davor kann man es zubereiten, kann man es Kerzel anzünden, kann man es hinsetzen, kann man einmal dran riechen, kann man den kleinen Bissen nehmen und das Besteck wieder fallen lassen. Das ist das eine. Und bei der Bewegung Bevor du richtig die challenged, wäre es einmal ganz gut, dass du mal zum Gipfel hin oder zum Gipfelanstieg einmal hin dich bewegst. Und das ist das langsame Nähern. Ja, und da sollst du einfach nach 15 Minuten das Gefühl haben, das fällt mir leicht. Ja, das ist mir halt nicht beschwerlich. Weil wenn ich einen Infekt habe zum Beispiel, kann ich zwar mich zwingen zu einem Lauf, aber nach 15 Minuten infektbeladenem Spazieren kriege ich ein klares Körpersignal, okay, dreh um, setz dich hin, geh wieder heim. Wohingegen, wenn ich sage, jetzt habe ich mich einmal aufgerafft zum Laufen, ich laufe beinhart durch und bin hab nachher mitunter das Problem.
Also ich glaube, verstanden zu haben, man sollte sich einfach
glücklich fühlen.
Naja, man sollte sich spüren. Also man sollte merken,
es muss sich gut anspüren.
Doch am ehesten, eben, geht's mir gut oder was ist los? Oder also man sollte sich selbst wieder so richtig kennenlernen.
Wenn die Möglichkeit besteht und man kann eine halbe Stunde am Tag im Außen verbringen, in der Natur verbringen und spazieren oder laufen oder schwimmen oder was auch immer, dann ist das ein Geschenk und man wird sich sicher noch immer besser fühlen als wie vorher.
Ja.
Das wäre klasse. Wenn man das aufteilen muss auf zwei Einheiten, zweimal 15 Minuten, ist es halt so. Ja? Man hat dann immer die Möglichkeit, dass man halt einmal um 5 Minuten mehr macht oder weniger macht, aber das liegt dann ganz ob einem. Diese 5 Minuten machen das Kraut nicht unangenehm fit.
Ja.
Damit wir vielleicht noch zum letzten Thema kommen, der Schlaf. Jetzt wissen wir, das ist ja eine der wichtigsten Regenerationsphasen, wo man wirklich alles Alte ablegt und wieder aufdankt für 9 Tage, sage ich jetzt mal ganz so salopp. Da sträuben sich aber auch immer wieder viele Mythen. Wir haben auch schon eigene Schlafpodcasts gemacht und hin und her. Aber jetzt aus deiner Sicht, was wäre ein wirklich erholsamer Schlaf in Form von der Qualität und auch der Dauer?
Also, du hast es eigentlich hier schon gesagt, wenn ich mich in der Früh besser fühle als vor dem Schlafen gehen, dann ist schon mal ziemlich viel sehr richtig gelaufen. Dann war es erholsam. Das ist das eine. Das zweite ist, in einem Schlaf sollte ich möglichst nicht schwitzen. Ja, es sei denn, ich bin wirklich extrem warm eingepackt, aber Schwitzen ist dann oft ein Zeichen für Fehlverdauung, für diese Fermentationsprozesse, also für ein Überfordertsein. Und dann verwandle ich mich in einen Komposthaufen und ein Komposthaufen ist halt warm. Ja. Genauso kennen wir das auch, wie es sich anfühlt, wenn wir vergiftet sind. Wenn ich zum Beispiel ein Seiterl zu viel getrunken hätte oder ein Bier oder einen Aperol-Spritzer, dann kann es auf einmal sein, dass ich ziemlich friere in der Nacht. Ja, das ist wie vergiftet sein, egal wie viel Decken ich habe. Es ist, wenn ich am, also ich sollte möglichst nicht schwitzen, das wäre klasse. Das ist ein Hinweis darauf, dass man mal Selbsthilfe zum Beispiel schauen kann. Man lässt einmal das Abendessen aus oder den Alkohol am Abend aus und beobachtet einfach nur noch für 2-3 Tage, ob sich das positiv verändert. Es wäre klasse, wenn man nicht schnarchen muss. Schnarch ist ein Zeichen von einer Fehlfunktion. Man kann einiges mit dem Messer operieren, aber noch schöner ist es, wenn man, zum Beispiel, ich bin ein begeisterter Schnarcher, wenn ich erschöpft bin oder vergiftet. Wenn ich allerdings erschöpft nach Hause komme und ich erspare mir die Vergiftung durch ein Glas Wein und gehe da stattdessen spazieren, dann ist das Schnarchen auf ein absolutes Minimum reduziert. Und das ist schon mal ganz gut. Das bringt Freude auf jeder Seite der Matratze.
Ja.
Und dann ist es auch, wenn ich in der Nacht nicht auf die Toilette muss, ist eigentlich auch ein Zeichen von guter Kompensation. Wenn ich es muss, kann es daran liegen, dass ich vielleicht meine Hydrierungsvorgaben, mein Hydrieren, mein Wasser trinken oder meine Flüssigkeit zu mir nehmen, am leider denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erfüllt habe, weil ich bin ja eine Maschine. Die Maschine muss halt versorgt werden untertags. Und wenn ich das am Ende des Tages, wo die Maschine eh nur noch stottert, dann mit super Auftank, ist das ein netter Akt, aber leider schon ein bisschen spät. Und das einmal umzustellen oder gleich leicht anzupassen, kann oft schon was bringen. Der andere Punkt ist halt, Harn wird produziert, um zu entgiften, um auszuscheiden. Wenn ich mich nicht vergift vor dem Schlafen gehen oder während der Nacht, weil ich es nicht verdauen konnte, wird auf einmal deutlich weniger Harn in der Nacht produziert und ich habe nicht so viel Urgency. Und wenn der Bauch auch nicht so vor sich hin bläht und gärt, habe ich auch weniger Druck auf die Blase. Also erholsamer Schlaf ist einer, wenn es geht, wo ich relativ gut durchschlafe oder sofort wieder einschlafen kann, wo ich weder schwitze noch schnarch, noch eigentlich auf die Toilette muss. Auch das ist Lebenszeit oder lebensphasenabhängig manchmal verschieden. Und es gibt einfach belastende Situationen, wo ich das eine nicht zur Gänze kann. Aber da kann ich mich nachher mit aktiver Rast wunderbar unterstützen.
Ist es wichtig, dass ich immer vor Mitternacht schlafen gehe? Oder ist es egal?
Also in dem südostasiatischen Belief sagt man das, diese Stunden vor der Mitte der Nacht, ja, oder dort, wo es am dunkelsten wird, die kannst du geschlafen, kannst du zu deiner Lebenszeit dazuzählen und sonst musst du es wegnehmen. Noch einmal. Das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber wir wissen, was wissenschaftlich ist, wir können Schlaf nicht aufholen. Ja, wir können nicht auf Vorrat schlafen, das geht nicht.
Genau,
das entweder geht nicht. Du hast das oder du hast das nicht gemacht. Man kann rasten, also wenn ich zum Beispiel die ganze Woche zu wenig geschlafen habe und ich schlafe am Wochenende, dann ist das eine gute Sache. Wenn ich dann auch noch eine Bewegung mache, die freundlich mit mir ist und nicht High Performance und ja auch noch auf Leistung getrimmt, sondern ich einfach vielleicht 6 oder 8 Stunden wandern tue, ja, dann kann ich in die Woche starten mit relativ viel Energie.
Aber dann, nein, mit Schlaf habe ich Gott sei Dank.
Grundsätzlich auch nicht, aber ich bin schuldig mit dem, ich trinke immer noch 2 Tassen Tee. Deshalb muss ich in der Nacht auf die Toilette. Aber das bringe ich fast nicht weg, weil für mich das so ein Ritual ist. Bis 10:30, bis 23 Uhr spätestens, brauche ich meine 2 Tassen Tee.
Was hast du denn da für einen Tee?
Ganz unterschiedlich, meistens so ein Ruibus-Tee mit ein bisschen Hibiskus und ja, wechselt diese Kamillentee hin und wieder.
Ja, vielleicht, also bei Rooibos-Tee ist, wenn man sich das immunologische Profil anschaut, bei, ich würde mal sagen, 8 von 10 Österreichern etwas, was zu einer verzögerten immunologischen Aktivierung führt. Das heißt, es führt zu einer leichten Entzündlichkeit. Und in Entzündung hast du wieder einen Auftrag dem Körper gegeben. Könntest du mal ausprobieren? Diese Entzündung setzt mitunter nicht innerhalb von 5 Minuten ein, sondern dauert manchmal 1 Stunde oder mitunter auch einmal 3 Tage, bevor sie eine kickt. Deswegen kann es da passieren, dass jetzt hast du schon 2 Tage einen Lindenblütentee am Abend getrunken zum Beispiel oder Melisse. Und trotzdem musst du nur gehen. Erst am 3. Tag könnte es dann sein, dass sie das ein bisschen beruhigt. Man kann es sich anschauen. Aber so, ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Teetassen sind, aber wenn es ein Tässchen ist, dann darf das eigentlich nicht der Grund dafür sein. Also ich trinke vor dem Schlafen gehen einen 1/2 Liter Wasser und gehe nicht aufs Klo. Da dürfte vielleicht auch noch was anderes in Action sein.
Vielleicht sehen wir uns mal ein paar Tiere.
Herzlich willkommen. Oder wie gesagt, du hörst da ein bisschen die Darmflüsterer an oder du suchst einmal einen Meierarzt auf. Ja. Aber nur weil man Lulumas in der Nacht ist man nicht krank. Das ist nur immer und das ist das Schöne beim Meiern. Meier hat gesagt, wir orientieren uns am Idealzustand des Individuums. Und da gibt's immer Spielraum für Verbesserung, ohne dass man jetzt krank ist.
Das ist natürlich. Und ich glaube, das muss man alles individuell so sehen. Aber im Prinzip, vielleicht zur Abschlussfrage. Aus deiner Sicht, was könnte man im Alltag sofort ändern, um langfristig gesünder und glücklicher zu leben?
Wie viele Dinge darf ich anbringen? Okay,
gut.
Attitude, ja? Den Grantler oder die Verzweifelte nicht über Bord werfen, sondern einfach leidenschaftlich und freundlich umarmen. Dinge, die mich stören, nicht mit dem spitzen Finger zu begreifen, ja, so zu betatschen, sondern einfach einmal hochnehmen. Das ist wie ein bisschen als Kind. Das möchte man auch manchmal treten. Eigentlich, man hilft ihm nur und sich selbst, wenn man es einmal hält. Das ist, ich werde keine Kinder treten, bitte. Also, aber mit der Attitude kann man einiges machen. Das zweite ist, keep it simple. Also wenn ich keine Zeit habe für ein ausgefeiltes Training und deswegen überhaupt die Bewegung einstelle, dann habe ich eine Chance verpasst. Wenn ich nicht weiß, wie ich starten soll, start einfach und verlass einfach das Haus, so wie du bist. Wenn du sagst, ich habe nicht die perfekte Sportoutfit, ganz wurscht. Geh einfach raus und starte einmal los. Mach den Mund zu, schnauf durch die Nasen und geh einmal dahin. Und wenn du nicht weißt, wie lang, dann lass die Überraschung von deinem Körpergefühl, aber 15 Minuten müssen sein. Der dritte Aspekt beim Essen. Essen soll was Schönes sein. Und man kann natürlich wie ein leidenschaftlicher Raucher auch während dem Radlfahren eine rauchen, aber das ist eigentlich wie Genussverweigerung. Genauso soll es beim Essen auch sein. Setz dich hin, lass dir Zeit, ja. Widme dich dem Ganzen, anerkenne deine Freude und die Freude deines Körpers, wenn du da jetzt dich ins Essen verdienst. Das Hand geht und gelingt. Hennes weg oder zumindest umdrehen oder noch besser auf uns, in eurem Fall im Hotelzimmer einfach liegen lassen oder vielleicht bei der Rezeption abgeben und fragen, bitte, könntest du mir das einsperren in Safe, ich hol's mir in 2 Tagen oder 3 Tagen wieder ab. Das ist, kann man sich nicht vorstellen, was das für einen Impact hat. Es ist atemberaubend und es ist auch erstaunlich, wenn man dann zum Beispiel sagt, gerade als Paar, weißt du, was wir tun, halt den Fernseher nicht einschalten, aber warum machen wir nicht eine Badwanne? Oder wir gehen nochmal eine Runde spazieren oder wir gehen in den Wellnessbereich. Einfach nur wir zwei, ohne Buch, braucht keine Vorbereitungen, außer sich frei zu machen. Und einfach nur mal schauen, was das an Qualität bringt. Und
Einfachheit kann so glücklich machen, gell?
Einfachheit bietet den Spielraum und den Platz, wieder wahrzunehmen, was man braucht. Und eben gerade manchmal, und das ist das Schöne, wenn man Kinder hat oder wenn man selber ein Kind ist, man braucht so wenig, damit es schön ist. Mhm. Da ist leider manchmal das Handy kein guter Ratgeber. Und auch wenn man sagt, wie kann ich meinen Körper bestmöglich monitorisieren, das kann so viel Stress verursachen.
Ja.
Ich habe heute wieder ein Gespräch gehabt mit einer Klientin, die sehr achtsam ist und sehr auf sich schaut. Und sagt, okay, und welche Parameter sind's, die ich messen muss, damit ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Letztendlich kann man es wieder runterbrechen auf das, was ihr schon angeführt habt, sehen. Bis der Schlaf, fühle mich in der Früh ganz gut, dann war es schon mal nicht so schlecht. Fühle mich nach dem Essen ganz gut, dann war es nicht schlecht, kann ich mich bewegen, ohne dass alle Alarmsignale losgehen, dann bin ich eigentlich intakt. Und dann spielt Zeit wahrscheinlich in meine Hände und ich kann heilen, wachsen, regenerieren, fruchtbar sein, was auch immer.
Schön. Wunderbar, ja. So nehmen wir das mit. Zum Abschluss haben wir noch eine Frage an dich.
Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Freude am Leben. Es ist egal, wie es eng ist am Horizont, den kann man sich selbst ein bisschen öffnen und im Zweifelsfall einfach die Schritte kleiner machen. Ihr lauft zur Gefahr, dass ich nicht aufhöre zum Reden.
Wir hören da sehr gern zu und muss sagen, aus jeder Folge nehmen wir persönlich auch sehr viel mit.
Es ist auch schön, den Folgen zuzuhören. Das ist gut. Danke.
Alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Mal.
Danke, ziert euch. Alles Gute zu Hause und viel Freude beim Nachleben.
Ja.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.